Preis dem Herrn, liebe Geschwister. Ich bin auch heute Morgen von Herzen Gott dankbar. Schon für diese Lieder, was wir gesungen haben. Auch für jedes Wort, was wir jeden Tag von ihm haben dürfen, als Trost und auch, wo wir auch die Kraft schöpfen können, dass er immer uns behütet, bewahrt, er segnet uns, wenn wir wollen, wenn wir diesen Weg gehen wollen, den Jesus uns vorgeschrieben hat, den Jesus gegangen ist. Und diesen Weg des Kreuzes, diesen Weg des Todes, müssen wir alle gehen, liebe Geschwister. Wenn wir ein siegreiches Leben führen wollen, wenn wir in diese völlige Ruhe eingehen wollen, wir haben heute Morgen auch gehört, ja, von Josua und Kaleb, diese zwei. Und das waren ja 12 Kundschafter, die Josua ausgesandt, auch die Mose ausgesandt hat. Und sie gingen alle hin mit diesem Gedanken oder auch mit diesem Sinn. Wir wollen ja erforschen, wir wollen ja gucken, wie stark sind denn diese Städte gebaut, wer lebt da drin, was für Fähigkeit haben die Leute. Das war ja die Botschaft, das war also sozusagen die Aufgabe oder auch der Sinn da hinten. Mose wollte einfach sehen, er sandte diese Kundschafter und diese Kundschafter wurden ja auserlesen, das waren ja vornehme Leute aus dem Volk und was zum Sagen hatten unter den Seinigen. Ja, es waren ja 12 Stämme, von jedem Stamm einen. Aber seht mal, jeder ging vielleicht mit einer anderen Gesinnung in diese Untersuchung, mit anderen Augen, mit anderen Ohren. Sie haben zwar alle gleich gesehen, aber ihre Einstellung war unterschiedlich. Ja? Die eine kamen, die 10, die haben gesagt, unmöglich, geht überhaupt nicht. Warum? Was hatten die so beeinflusst? Sie waren doch auch unter Gottes Schutz. Gott sprach ja mit Mose, Mose sprach mit dem Volk. Sie haben viele Wunder gesehen, Zeichen und waren in einer Gemeinde, aber seht, Gott sah ihre Herzen und sie haben sich gegen Gottes Willen gestellt. Widerwillig, auch in ihrem Herzen, im Inneren war schon dieses Widerstreben. Nein, unmöglich geht nicht. Aber sie haben doch gesehen, das Rote Meer, es tat sich auf von alleine. Die Ägypter wurden ertränkt in dem Roten Meer. Wie viel Wunder. Was ist das nicht, wenn man so sieht? Heutzutage wollen die Leute ja auch was sehen, was greifbar haben und sehen vielleicht mit blinden Augen oder mit ihrem blinden Herzen, können die Wunder Gottes nicht erforschen, nicht sehen und bleiben in ihrem verblendeten Zustand und kämpfen oft gegen die Wahrheit, gegen das Wort, gegen das, was Gott eigentlich befohlen hat und gesagt, geht hin. Ich werde euch helfen, ich werde euch in dieses Land bringen, wo Milch und Honig fließt, wo ihr die völlige Ruhe genießen dürft. Nein, wollen wir nicht. Und seht mal, diese zwei, Josua und Kaleb, wenn wir ihre Geschichte betrachten, dann sehen wir, sie durften in dieses Land einkehren, wenn es auch 40 Jahre noch gedauert hat, aber diese 40 Jahre blieben sie im Glauben bestehen, wenn auch man sagen könnte, ja, wieso? Ich habe doch geglaubt, hätte Josua sagen können oder Kaleb. Warum müssen wir jetzt auch mitleiden? Aber sie blieben treu bis zu diesem Punkt, wo Gott gesagt hat, jetzt. Hat den Auftrag an Josua gegeben, du bist derjenige, der das Volk in das Land einführen wird. Ja, Meine Lieben, so ist es auch heutzutage, sehen wir das. Der Teufel möchte uns ja auf diesem Wege dorthin, in das Land, wo Milch und Honig fließt, immer wieder Fallen stellen, immer wieder uns abbringen, uns müde machen, uns vermürben sozusagen, ja? Uns den Mut rauben. Nein, es ist nicht so, nein. Und der Teufel findet so viele auch Ursachen, wo er uns auch einflößt und sagt, schaffst du nie, geht nicht. Es ist alles vielleicht Träumerei, es ist alles nur irgendwelche Gedanken oder vielleicht auch Meinungen. Nein, liebe Geschwister, diese Kraft, die existiert immer noch, die Kraft Gottes, die Allmacht und Allgegenwärtigkeit Gottes, sie ist heute noch gegenwärtig. Wir haben gerade eben auch in diesem Lied gesungen, 180, es ist ja auch als Hoffnung für uns, ja. Im zweiten Vers sagt er, meine Hoffnung, die ich trage, ist der Anker meiner Seele, der bis in den Himmel geht. Sie berührt ganz ohne Fragen auf dein Wort, das ohne Fehl nur auf Gottes Treue steht. Also diese Verheißungen, wir haben am Mittwoch auch von den Verheißungen gehört, ja, vorigen Mittwoch, ja, nicht jetzt den letzten, auch von den Verheißungen, die uns so nahe gebracht wurden. Liebe Geschwister, glauben wir auch denen Verheißungen? Glauben wir fest, was da gesagt wird, dass Gott treu ist, obwohl vieles scheint gegen uns? Vieles ist vielleicht so für uns als Menschen logisch zu verstehen, unfassbar. Aber glauben wir, wenn Gott sagt, ich will euch nicht verlassen, ich will euch nicht versäumen, egal in welchen Schwierigkeiten wir stecken, egal in welchen Ängsten wir sind, egal wenn es auch für den Mensch unmenschlich ist. Vielleicht wir können es nicht fassen und viele Dinge können wir mit unserem Verstand nicht fassen. Wir müssen es glauben. Gott hat es verheißen, Gott wird es auch geben. Und zum Schluss sagt er im fünften Vers, unser Erdenlauf wird schließen mit dem freudigen Siegsgesang und dem Kampf folgt Ehrenlohn. Also und dem Kampf, den wir auf uns nehmen, der wird einen Lohn haben. Herrlichkeit wird dann genießen, wie gehofft wir lebenslang und dem Sieger wird die Krone. Also, wie gehofft wir lebenslang. Liebe Geschwister, diese Hoffnung des ewigen Lebens, was wir so besitzen und haben, sollen wir nicht aus den Händen lassen. Wie oft sieht man doch auch heutzutage, dass trotz allem, allen Ermahnungen, trotz allem Wort, was wir so hören, sehen wir trotz, einige Seele gehen ab, wollen nicht, ja, sind müde und gehen auf den breiten Weg und oft auch unbewusst, in dem Sinn, sie meinen, sie haben es und das ist gerade, wo wir uns prüfen müssen, jeden Tag, stehe ich noch recht vor Gott, habe ich wirklich diesen Anfang, was ich mit Gott begonnen habe, diese Freudigkeit in mir, habe ich noch auch diesen Mut, auch weiter zu kämpfen, weiter zu stehen, siegreich sein im alltäglichen Leben. Habe ich das? Das sollte sich jeder so auch sich prüfen und auch in sich gehen und sagen, Herr, erforsche mich. Sagt auch der Psalmist im 139. Psalm, erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigen Wege. Wenn wir so eine Einstellung haben, wenn wir mit so einer Einstellung in den Alltag gehen und bitten Gott, du bist derjenige, der mich kennt am besten. Gott sieht auch in unser Herz hinein. Gott sieht auch viel weiter. Gott weiß auch unsere Wege. Glauben wir das? Oft in unserem so Christenleben kommt vielleicht gerade diese Situation, wo wir einfach vielleicht so diesen Alltag haben, wir genießen diese Ruhe, diese Zufriedenheit, wir haben alles, wir besitzen, ja, alles läuft so reibungslos. Und oft vergessen wir das. Trotz allem müssen wir nicht vergessen, dass diese Allgegenwart Gottes um uns ist. Und Gott beobachtet, Gott weiß, was für Gedanken wir führen. So möchte ich auch mit Gottes Hilfe heute auch einen Gedanken betrachten, gerade auch in den 139. Psalm, wo Gott auch, oder Psalmist David, die Allwissenheit steht hier und Allgegenwärtigkeit Gottes. Das heißt, möchte uns doch mehr oder weniger so vielleicht wachrütteln, dass dieser große Gott, der alles geschaffen hat, der Himmel und Erde gemacht hat, der auch ins kleinste Detail, wenn man so auch vielleicht sich Gedanken gemacht hat, auch über die Natur und alles, was wir so um uns haben. Apostel Paulus schreibt an die Römer und sagt, auch die Natur weiß auch und kennt auch Gott in dem Sinn, erkennt. Und wenn wir als sterbliche Menschen die Welt um uns betrachten, dann können wir doch diese Gegenwart Gottes sehen, diese Allmacht, dass es nicht von sich selbst entstanden ist, dass es eine intelligenter Schöpfer dahinter steckt, der alles lenkt und leitet. Und bei ihm ist ja kein Anfang, kein Ende. Bei ihm ist unendlich, liebe Geschwister. Ja, ich habe es ja schon oft manches Mal schon erwähnt, weil es mich so interessiert hat, ja, die Sterne, der Himmel. Es ist wirklich unbegreiflich für uns Menschen, unbegreiflich die Weite und die Größe überhaupt, dass wenn wir da reinblicken, das ist einfach unfassbar, was eigentlich diese Sterne und auch die ganzen Planeten um uns und wie die Erde sich dreht, wie das alles funktioniert, ja, der Abstand zur Sonne, nicht zu nah und nicht zu weit, perfekt. Wir stehen zur Sonne einfach perfekt und die Erde, sie bewegt sich nicht. Sie könnte ja irgendwie sich nähern und vielleicht weggehen. Es ist vielleicht minimal, so dass es für uns Menschen und für das Ganze, für den ganzen Planet Erde einfach so wunderbar ist. Ja? Alles das sehen wir. Und wenn wir das betrachten, liebe Geschwister, ja, die Wissenschaft, wenn sie auch den Weltall so betrachten und auch sagen uns auch Lichtjahre. Also was ist ein Lichtjahr, liebe Geschwister? Das ist für uns unbegreiflich. Ja? Lichtgeschwindigkeit 300.000 Kilometer in der Sekunde. Das ist fast unbegreiflich. Und wir sprechen von Lichtjahren, Entfernung eines Planets oder vielleicht auch eines Sterns von uns. Manchmal sprechen die Wissenschaftler auch von Millionen Lichtjahren. Ist es begreiflich? Unendlich, also für uns unbegreiflich, wenn wir das so betrachten. Aber seht mal, so ein großer Gott, der überall ist, er ist auch 100 wenn es auch die Wissenschaftler so sagen, 100 Millionen Lichtjahre von uns entfernt, ist er da? Ja, er ist auch dort, er ist auch hier, er ist überall. Der Geist des Herrn ist überall und allgegenwärtig. Und dieser Geist, den auch Jesus gesandt hat, dieser lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ja, wenn man dann die Erde betrachtet in all diesem Universum, das ist was Kleines, was Simples in Gottes Augen, was er geschaffen hat. Zwar hat er den Menschen geschaffen, was Besonderes, was Wunderbares, ja, aber in Augen Gottes ist es so klein, so winzig. Ja, und er kennt jeden Menschen nach seinem Namen. Er weiß auch, was in jedem Menschen, der vielleicht für ihn persönlich, ja, wenn man so nach dem Maßstäben schaut, zwar hat Gott ein ganz anderes Maßstab, was wir als Menschen für uns auch unbegreiflich ist. Und die Wissenschaft, sie kommt einfach irgendwann in eine Sackgasse, sie kann es einfach nicht erklären. Dann wird einfach irgendeine Theorie aufgebaut, wo auch, wenn wir jetzt die Darwins Theorie hören, ja, dass die auch mittlerweile nichts mehr ist. Und zwar wird die gelehrt, aber viele glauben auch nicht mehr daran, weil es einfach nicht wissenschaftlich belegt ist und auch nicht erforscht ist. Also man kann es einfach nicht belegen und sagen. Aber dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der so alles perfekt gemacht hat, er möchte durch Jesus Christus in jedem Herzen leben. Er möchte uns helfen. Er möchte dabei sein in deinem Leben. Er möchte dein Leben lenken. Er möchte leiten. Er möchte dich führen. Er möchte dir auch in deinen Gedanken das geben, was ihm gefällig ist, was auch nicht nur ihm, sondern der ganzen Gesellschaft hilft. Wir sehen, das Christentum hat ja sehr viele Veränderungen bewirkt im Leben des Menschen. Was wir jetzt den Frieden haben, müssen wir dem Christentum verdanken. Wir lesen ja in der Geschichte, wie der Mensch so boshaft war in seinem Tun und Lassen. Gott hat ja die ersten Menschen vernichtet durch die Sintflut. Später sehen wir, Gott hat es gereut. Er hat gesagt, ja, er möchte das nicht mehr tun. Er möchte einen Plan erschaffen, dass der Mensch möchte nach diesem Plan leben, nach diesem Gesetz sich halten, dass er ein Leben führt, was Gott gefällig ist. Und wir sehen, zwar hat Gott durch Mose auch diese Gebote gegeben, trotz allem konnte der Mensch nicht diese Vollkommenheit erreichen, nicht diesen Stand haben, den Gott eigentlich haben wollte. Und so war dieser Plan mit Jesus Christus, der gekommen ist, um unsere fleischliche Natur zu verändern. Das ist was Köstliches, was Gutes. Wir müssen daran einfach mehr Glauben schenken, mehr sich befassen damit und wirklich an das Wort glauben, so wie Jesus es sagt, so wie Jesus es gemacht hat, nach seinem Wort auch leben. Und wenn wir die Bergpredigt so betrachten, Matthäus 5 bis 7, liebe Geschwister, diese Wahrheiten, die da hinten stehen, diese Veränderung, was das Wort Gottes durch dieses Wort bewirkt, ja, diesen Frieden, wo Jesus sagt, schlägt dich jemand auf deine Backe, dem bietet die andere dar. Liebe Geschwister, das sind diese Wunder Gottes, ja, diese Kraft Gottes, die in jedem Menschen stecken. Und Gott möchte durch seine große Kraft es in unserem kleinen, winzigen Herzen bewirken und möchte, dass jeder Mensch, jeder von uns, dass niemand verloren geht, dass jeder möchte gerettet werden. Wir haben diesem Lied gesungen, so freudig, ja, diese Hoffnung des ewigen Lebens zu haben, das ist doch was Besonderes. Aber wie oft, wie töricht ist der Mensch, der nach den Lüsten dieser Welt lebt, das vergänglich ist. Man kann es nicht greifen. Man möchte ja an diesen Dingen sich halten. Ja? Man hat so viele Beispiele, auch berühmte Leute, die vieles in dieser Welt erreicht haben, so in Klammer gesehen, und wollten auch die Welt genießen und alles genossen, aber zum Schluss, liebe Geschwister, wie sieht es am Ende aus, ihr Leben? Psalmist David sagt auch, ihr Leben habe ich betrachtet, ja, es war so gut, so wunderbar, ja, wenn man die Promis betrachtet, die viel Geld haben, ja, sie leben, scheint es so, liebe Geschwister, so wie die Medien es rüberbringen, scheint es so, sie leben ohne Sorgen. Ja, die eine Sorge ist vielleicht weg, das Geld ist da, man hat. Aber durch dieses kommen auch andere Sorgen. Welche? Seelennöte, liebe Geschwister, das sehen wir nicht. Diese Seelennot des Herzens. Ja, und oft in ganz schlimmen Umständen dann von dieser Welt zu scheiden, ohne greifbar irgendetwas. Für jeden ist nur das bereitet, und was wir sehen, wenn wir an einem Grabe stehen, was sehen wir? Den Sarg, den leblosen Körper, mehr nicht. Aber die Seele, sie ist weg. Auf ewig, wohin? Ja, wohin? Lass uns betrachten und auch wirklich auch die Größe und die Allgegenwärtigkeit Gottes so betrachten in unserem Leben. Er sagt hier, der Psalm 139 vom ersten Vers, ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforschest mich und du kennest mich. Diese Erkenntnis, liebe Geschwister, soll in unserem Herzen wirklich einen ersten Platz einnehmen, in dem Sinn, Herr, du weißt mich, du kennst mich, bitte erforsche mich und wie ich es meine. Zeige mir, öffne mir meine Augen. Der Hebräerbriefschreiber schreibt uns Folgendes, lasst uns noch das Wort auch im Neuen Testament betrachten, wo auch die Apostel es so wunderbar gesehen haben, sie haben es erforscht, sie haben es erfahren. Er sagt vom 11. Vers, Hebräer 4, so lasst uns nun Fleiß tun, einzugehen zu dieser Ruhe, auf dass nicht jemand falle in dasselbe Beispiel des Unglaubens. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer, denn kein zweischneidig Schwert, und dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Leib und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinnen des Herzens. Liebe Geschwister, seht mal, das Wort Gottes ist Gott selbst. Gott möchte, dass wir uns nach diesem Wort richten. Und wenn wir uns nach diesem Wort prüfen, liebe Geschwister, das ist ja diese Selbstprüfung, sollen wir vornehmen und sagen, Herr, erforsche, erfahre mich. Herr, dein Wort ist schärfer wie kein zweischneidiges Schwert. Es dringt durch, wenn wir es in unser Herz hineinlassen, wirklich aus aufrichtigem Herzen vor Gott stehen und bitten, Herr, du kennst mich. Dann auf einmal öffnet Gott uns die Augen, wenn wir alles auf den Altar Gottes legen. Wenn wir nicht an Dingen hängen, an diesen zeitlich vergänglichen Dingen, prüfet euer Herz. Geht hinein, in das kleinste Eck hinein und seht mal, an was hängt mein Herz. Kann ich das lassen? Kann ich sagen, ja, Herr, ich möchte das, wenn du das willst, dann möchte ich das lassen. Und das dringt durch, liebe Geschwister, dieses Wort Gottes, wenn wir es lesen, im Glauben und im Vertrauen, Herr, zeig es mir. Und es ist keine Kreatur, sagt er im 13. Vers, keine Kreatur ist vor ihm unsichtbar. Es ist aber alles bloß und entdeckt vor seinen Augen, von dem reden wir. Liebe Geschwister, liebe Seele auch, jeder soll sich wirklich in sein Herz durchleuchten und prüfen. Und so diesen Wunsch von David war, Herr, erforsche mich. Und du erforschest mich. Du zeigst mir den Weg. Aber liebe Geschwister, kann Gott uns zeigen den Weg, wenn wir unser Herz belastet ist mit diesen vergänglichen Dingen? Ja, das Sorgen dieser Welt, sagt Jesus auch selber, ja, sorget nicht, sondern lasst einfach, überlasst vieles Gott, überlasst Jesus eure Sorgen. Er weiß, wie die Sorgen auch hinausgehen. Er weiß, was für euch am besten dient. Lassen wir uns aber mit den Sorgen belasten, dann sind wir in Unruhe, in Unfrieden. Es überträgt sich auch auf unsere Familien, in unsere Gemeinden. Wir sind mit sich unzufrieden und mit den Menschen um uns, mit dem Leben überhaupt. Ja, wenn wir alles schwarz sehen, ja, es kann auch, es muss nicht, aber es kann. Auch in christlichen Kreisen sehen wir, greift es über, wir haben heute auch gehört, ja, sorgt nicht. Josua und Kaleb haben sich nicht gesorgt. Sie haben ja auch die Riesen gesehen. Sie haben die hohen Mauern gesehen von diesen Städten. Sie hatten auch ein gewisser Zweifel vielleicht im Herzen. Könnte sein, aber sie glaubten Gott und vertrauten, egal, wir werden es schaffen. Wir schaffen das mit Gott. Im Psalm 7, Vers 10, eine Parallelstelle hier, sagt uns auch, im zweiten Teil des Verses vom ersten, lasst der gottlosen Bosheit ein Ende werden. Und fördere die Gerechtigkeit, denn du, gerechter Gott, prüfst Herzen und Nieren. Also das Innere des Menschen durchforstet und erfährt Gott und weiß auch, mit welcher Gesinnung wir auch in den Alltag gehen. Wie wir uns gegen das Wort Gottes entweder offen sind und bemüht sind, auch wirklich alles, was Gott uns offenbart, wir können nicht alle auf einem gleichen Stand sein. Aber so viel Gott es uns offenbart und zeigt, und wir es mit reinem Herzen, mit reinem Gewissen erfüllen, dann wird Gott uns auch beistehen und wird auch uns Kraft geben. Hier nochmal eine Bibelstelle, Offenbarung 2, Vers 23. Er sagt im zweiten Teil, und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin. Alle Gemeinden, auch alle Kinder Gottes, sollen es erkennen, dass es der lebendige Gott ist, der alles lenkt und leitet. Dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht, und ich werde geben einem jeglichen unter euch nach euren Werken. Sind unsere Werke nach dem Maßstab Gottes, so wird Gott uns auch vergelten. Sind wir bemüht im alltäglichen Leben? Ja, wir haben die vergangenen Versammlungen gehört, sehr viel davon, von dem Gehorsam. und auch von dem, dass wir sollten unsere Herzen wirklich ganz ergeben, ganz in den Dienst Gottes stellen. Ohne Wenn und Aber. Lasst uns weiter betrachten hier im zweiten Vers. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Liebe Geschwister, wenn wir gerade das Leben von David betrachten, ich möchte eine Begebenheit, was mich auch so berührt hat, in dem Sinn, dass Gott, wie er hier auch sagt, Gott weiß, wenn wir im Herzen irgendwas planen, wenn wir was tun und denken, naja, hat es vielleicht keiner gesehen, ich habe Dinge gemacht, naja, eigentlich mein Gewissen hat mich nicht verdammt. Aber was ist die Ursache oft? Warum mahnt der Geist Gottes nicht? Vielleicht sind irgendwo Dinge passiert, wo ich nachlässig geworden bin, wo ich leichtfertig Dinge gesehen habe. Und da müssen wir zurück an diese Stelle und Gott um Vergebung bitten, damit er uns wieder die Augen öffnet, damit er uns von diesem Schlaf erweckt. Seht mal, David war ja auch ein Mann nach dem Herzen Gottes und wir sehen den Kampf mit Goliath, wie er so eingestanden hat für Gott und diese Entscheidung, was er getroffen hat. Alles war so perfekt. Aber in seinem Leben, wo er dann so zur Ruhe gekommen ist und die Männer ausgezogen sind in den Krieg, ja, die Geschichte kennen wir von Bathseba und David, wie er so leichtsinnig und so leichtfertig, ja, in seiner Ruhe, ja, in der wir vielleicht auch jetzt gerade sind. Ich meine jetzt auch so menschlich gesehen um uns. Ja, zwar sind einige Schwierigkeiten, aber im Vergleich zu anderen Ländern sind wir noch gut aufgestellt. Ja, wir sind, ich habe zu meinen Kollegen gesagt, ja, wenn wir uns das noch leisten können, 2- und 3-mal im Jahr in Urlaub zu fahren, dann geht es den Menschen noch sehr gut. Ja? In anderen Ländern, wenn wir nach Afrika sehen, liebe Geschwister, die haben ganz andere Probleme. Bei denen ist wichtig, wie bekomme ich was zum Essen, den Tag hindurch. So ist ihr Denken. Die denken nicht an irgendwelche Reisen oder noch was. Was bekomme ich heute zum Essen? Und das vielleicht einmal, vielleicht nur zweimal. Je nachdem, oder zweimal und nur noch einmal. Also je nachdem, wie gerade die Situation ist. Sie haben ganz andere Probleme. Wir zu Lande, ja, natürlich, wir können uns vieles leisten. Und von dem, was wir vielleicht noch bekommen, wir sagen, ja, unser Lohn wird immer kleiner. Ja, wir wissen diese Problematik heutzutage, es wird alles teurer, ja, richtig. Aber liebe Geschwister, auch da sind wir irgendwo noch sicher. Unser Kühlschrank ist voll, wir haben genug zum Essen, unser Auskommen ist da. So, und gerade in diesen Situationen, gerade in solchen Ländern, wo es so gut geht, ist die Gefahr, dass sowas einschleicht wie bei David. Er hat sich ausgeruht, die Männer haben gesagt, du brauchst nicht in den Krieg ziehen. Da gibt es ja auch Generäle und Offiziere, die danach gucken. Ja, ja, der David hat sich zur Ruhe begeben, aber gerade in dieser Ruhe kam diese Anfechtung. Der Gedanke wuchs in seinem Herzen, er war doch ein Mann Gottes. Er wusste doch die Gebote und Gesetze Gottes, genauso wie wir jetzt. Jeder von uns weiß das. Aber wenn in unserem Leben Dinge einschleichen, wie er, die Lust in ihm erweckt wurde, weil er nachlässig wurde, im Gebet vielleicht, es hat ihn ja nichts gedrückt, keine so richtigen Kämpfe, Ja, die Männer waren ausgezogen. Er wusste sicher, Gott wird sie schon leiten. Aber hier im eigenen Heim hat er Dinge getrieben, die Gott nicht gefällig sind. Aber was noch schlimmer war, lesen wir dort, er hat es nicht einmal bemerkt, dass er ein Unrecht begangen hat, obwohl er sogar mit so einer List seinen besten Soldat, einer der besten Soldaten, umbringen hat lassen. Stellt euch mal vor, was in seinem Herzen vorging, um diese Lust, was er so haben wollte, diese Begierde des Herzens zu stillen. War er hier auf dem falschen Weg? Ja. Er hat gesündigt vor Gott. Als Nathan kam und ihn nicht sofort konfrontierte, sondern hat ihm ein Beispiel gesagt, hat gesagt, seh mal zu. Es war so und so ein Fall, ein Reicher hat jemand geladen und er hat nicht von seinen Schäfchen genommen, sondern ging und hat es bei dem Armen genommen. So mit meinen Worten jetzt gesagt, ja? Und da war der David natürlich empört. Ja, wie? Ja, es geht doch gar nicht. Ist doch was ganz Schlimmes. Hat er in diesem Moment an sich gedacht? Nein. Er hat an den anderen, er hat den anderen gesehen im ganz schlechten Licht, was Nathan ihm erzählt. Und wo Nathan ihm es offenbart hat und hat gesagt, du bist derjenige. Du bist derjenige, der das gemacht hat. Wenn wir dann natürlich, er könnte sich als König rechtfertigen, er könnte auch befehlen, den Nathan vielleicht ins Gefängnis zu werfen, wie auch mancher König es gemacht hat, auch im Volk Israel, der gewandt wurde. Aber hier hat sich der David gedemütigt. Er fiel in Trauer und hat Gott um Vergebung gebeten. Das war der richtige Zustand, dass er durch das Wort Gottes, was durch den Nathan an ihn rangebracht wurde, hat er gesehen, er hat Unrecht getan. Er hat es eingesehen, er hat Gott um Vergebung gebeten und in Sack und Asche gelegen und hat die Sache dann in Ordnung gebracht. Natürlich, den Mensch konnte er nicht mehr lebendig machen, aber das, was er begangen hat dort, die Sünde, der Ehebruch, das hat er eingesehen. Und Gott hat ihn dann auch wiederum erhört. Wir lesen das in Psalm 51, wo er dort auch sein Herz ausschüttet vor Gott. Und hier auch wiederum, sein Leben ging ja weiter. Gott hat ihn dann auch wiederum angenommen. Zwar musste er, wie auch jeder von uns. Und deshalb möchte ich noch aufmerksam machen, wie wichtig das ist, dass wir rein und heilig vor Gott leben. Weil jede Sünde, jedes Unrecht hat auch eine bestimmte Folge. Vernachlässigen wir das zum Beispiel mit unseren Kindern, sie zu ermahnen, sie vielleicht zu Jesus führen und denken irgendwie, irgendwann und wir mahnen sie gar nicht und führen sie nicht, ist die Schuld auf uns, liebe Geschwister. Dass wir es nicht gemacht haben, wir werden die Folgen tragen auch. Natürlich, wenn wir alles gemacht haben, die Kinder wollen nicht, dann ist eine andere Frage. Gott sieht ja unser Herz wiederum. Aber wenn wir vor Gott kommen, um Vergebung bitten, kann Gott uns die Sünde, wird Gott uns die Sünde vergeben? Aber wie auch bei David sehen wir, er musste die Folgen tragen. Ja, das erste Kind von Bathsheba musste sterben. Aber wir sehen auch der Segen danach. Ja, dass von ihr auch später Salomo kam. Und Salomo war ja auch ein Mann nach dem Herzen Gottes, sehen wir auch. Ja, sein ganzes Leben können wir betrachten, aber zum Schluss hat er sich trotzdem von Gott abgewandt oder abwenden lassen. Durch viele natürlich auch Frauen und gerade auch da bei Salomo war das gleiche Problem, wo er auch sich nicht selbst gesehen hat, obwohl er so viele schöne auch Sprüche geschrieben hat. Und wenn man das liest, denkt man, so eine Weisheit, was Gott in sein Herz gelegt hat, fast unbegreiflich. Aber er blieb nicht treu bis ans Ende. Ja? Wir sehen, sein Ende war auch schrecklich. Und hier sagt David, hier erkennt David in diesem Psalm was ganz Besonderes. Dass im vierten Vers sagt er noch was ganz noch, sage ich mal, er greift noch mehr tiefer hinein. Er sagt, denn siehe, es ist kein Wort auf meinen Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Wir haben das auch schon gehört und wissen, dass natürlich wir sehr viele Worte machen am Tag. Und sind die zum Segen? So können wir uns auch prüfen in dem Sinn. Sind meine Worte, ja? Aus den, wenn die Worte kommen, die kommen nicht einfach so, sondern zuerst entstehen Gedanken. Und wenn wir unsere Gedanken dann freien Lauf geben, dann entstehen auch Worte und dementsprechend auch Handlungen. So möchten wir uns auch in dem prüfen, dass unsere Worte, unsere Zunge möchte geheiligt sein. Ja, ich möchte jetzt in dieses Thema nicht so hineinsteigen, aber trotzdem mal kurz so streifen in Epheser. Epheser 4 wird uns noch ein sehr interessantes Wort auch, wir haben das ja auch am Mittwoch schon gehört, ja, auch die Zunge hat eine Macht und wie wir sie gebrauchen. Und er sagt hier Epheser 4, 29, lasse kein Faulgeschwätz aus eurem Munde gehen, sondern was nützlich zur Besserung ist, wo es Not tut, dass es holdselig sei zu hören. Im 31. Vers, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch samt aller Bosheit. Liebe Geschwister, gerade hier nennt auch Apostel Paulus an die Epheser und sagt, alle Bitterkeit und Grimm, es kommt von Herzen. Wenn wir eine Bitterkeit gegen jemand haben, dementsprechend verhalten wir uns auch dem gegenüber, dementsprechend reden wir auch. Und wenn wir es nicht besiegen in unserem Herzen, diese Bitterkeit, sie wird zum Vorschein kommen und sie wird auch andere Menschen verletzen. Er sagt auch, und Zorn und Geschrei, ja, von dieser Bitterkeit und von diesem Grimm oder von dieser Gehässigkeit gegenüber dem anderen, ob das auf der Arbeit, in der Schule, zu Hause ist, ja, dementsprechend entsteht auch später die Worte und auch die Taten, die Werke. Wir benehmen uns auch dem Mensch gegenüber, ja, er ist mir unsympathisch, er hat mir das und jenes gemacht. Gerade hier greift die Kraft Gottes, die um uns ist und sieht unser Herz, sieht unsere Handlungen. Er greift ein, wenn wir ihn darum bitten, Herr, ja, am Morgen früh schon, wenn wir erwachen, Herr, behüte, bewahre meinen Gang. Gib mir Kraft, gib mir diese Freude dazu, auch wirklich ein Sieger zu sein. Im Kapitel 5, Vers 4 sagt er, auch nicht schandbare Worte und Narrenteidige. Oder Scherze, welche euch nicht ziemt, sondern vielmehr Danksagung. Liebe Geschwister, dieser Dank Gott gegenüber, der unsere Herzen kennt und weiß, das ist was ganz Besonderes. Das hat bestimmt jeder schon erfahren. Und wenn ich so zu älteren Geschwistern, auch mein Vater zum Beispiel, wenn ich auch zu ihm reingehe und er gerade so, ja, bedrückt ist vielleicht, wenn man dann sagt, ja, lobe und danke Gott doch, ja, dann fängt an diese Dankbarkeit ihm. Er denkt an das, was Gott an ihm schon gemacht hat und getan hat. Und dann kommt diese Freudigkeit wieder im Herzen. Wenn wir so manchmal in diesem Tief sind und der Teufel uns versucht und vielleicht auch gerade auf mich so vieles einprasselt in meinem Alltag, geh in die Stille, danke Gott, schau zurück, was hat Gott an dir alles gemacht? Und diese Zunge hat Gott uns gegeben, um wirklich was Freudiges zu sagen. Ein liebliches Wort hat manchen schon geholfen, auch im Alltag. Man merkt einen Mensch, der wo kommt und einfach ein Grinsen im Gesicht hat und dich anspricht freudig, da hast du ganz andere Verhältnisse auch. Und auch ganz anders geht man zu diesem Mensch vor. So ist es auch im Alltag, wenn wir dieses rüberbringen, diese Liebe Gottes in unserem Herzen brennend haben, dann wird Gott uns segnen. Ja, er sagt hier, von allen Seiten im 5. Vers, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Liebe Geschwister, das ist ein Trostwort für uns, dass Gott verlässt seine Kinder nie. Wenn es manchmal auch scheint, es ist in vielen Umständen unseres Lebens, wir haben auch von David schon gehört, die Psalme auch, und von den Männern Gottes, auch von unseren Eltern haben wir oft gehört, ja, oft kommen diese Tage, wo einem es vielleicht nicht so gefallen, aber wie verhalte ich mich da? Falle ich in diese Depression vielleicht oder in diese, alles ist schlecht, geht schlecht? Nein, sondern ich weiß, Gott weiß diesen Tag, Gott kennt auch gerade diesen Moment, gerade das tröstet einen. Und gibt wieder Mut, weiterzugehen, freudig ihm auch zu dienen. Und Gott gibt diese Freudigkeit, wirklich. Ich kann es nur erfahren und auch jedem sagen. Im Psalm 91 sagt auch der Psalmist noch im 11. Vers, denn er hat seinen Engel befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Das hat Gott eine Verheißung. Gott hat befohlen, Gott hat gesagt, und was auch nicht kommt, liebe Geschwister, können wir von seiner Hand wirklich auch annehmen. Ja, ob es uns passt oder nicht, manche Umstände des Lebens passen uns vielleicht nicht so, aber wir sollen es in die Hände Gottes legen. Gott weiß die Stunde, Gott weiß auch und kennt auch unsere Ängste und alles, was wir auch in diesem Moment durchmachen. Was ich noch sagen wollte, im Neuen Testament lesen wir auch diese Allmacht Gottes, vor allem bei Jesus selbst. Ja? Wenn wir nur das eine Beispiel betrachten, in Johannes 1 steht es, wo er seine Jünger gesammelt hat. Ein interessanter Gedanke ist hier auch Johannes 1, dass Gott über uns wacht und uns hält. Gott weiß und sieht unsere aufrichtige Herzen. Hier ist die, wo Jesus die Jünger gesammelt hat, vom 43. Vers Johannes 1. Des anderen Tages wollte Jesus wieder nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm. Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Josef, Sohn von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann von Nazareth Gutes kommen? Auch so in Frage gestellt, was kann denn da Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh es. Jesus sah Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm, siehe, ein rechter Israelit, in welchem kein Falsch ist. Jesus hat ihn schon gesehen. Später sagt Jesus, Nathanael hat sich verwundert, wie kannst du mich gesehen haben? Wir haben doch noch nie ein Gespräch mit dir gehabt. Und Jesus sagt zu ihm, ehe Philippus dich gerufen hat, habe ich dich schon gesehen. So ein schöner Gedanke, liebe Geschwister, dass Gott hat seine Hand über uns, Gott hält und bewacht uns. Gott weiß auch die Stunden, Gott weiß auch für jeden Einzelnen, wenn auch wir manchmal vielleicht denken, ja, warum ist es jetzt so mit mir, warum mit meiner Familie, warum meine Kinder, warum das? Liebe Geschwister, für jeden hat Gott einen Plan. Er hat auch einen Weg. Wenn wir unsere Aufgabe machen, ja, die Kinder zum Beispiel zu ermahnen, für sie zu beten, dann weiß Gott diesen Plan für einen jeden Einzelnen und er wird ihn führen und leiten. Und später sagt er im sechsten Vers, was für mich persönlich auch so interessant war, solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, sagt David. Ich kann sie nicht begreifen. Liebe Geschwister, können wir es begreifen? Diese wunderbare Herrlichkeit Gottes, diese Größe und Allmacht. Nein, oft können wir es nicht begreifen. Und warum ist der Mensch doch so manchmal töricht, stoßt die Gnade von sich, will nicht, komm nicht? Liebe Geschwister, das Gericht wird kommen, das Ende wird kommen. Gott wird ein rechtes Gericht sprechen. Und er wird auch kommen in seiner Herrlichkeit. Und er wird richten, jeden nach seinem Gedanken und nach seinem Verständnis. Ja? Er wird keine Abstriche machen. Beim Gericht wird es so gehen, wie der Mensch es gemeint hat, was der Mensch gedacht hat. Ob wir es aufrichtig oder nicht aufrichtig gemeint, dementsprechend wird Gott uns auch richten. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist, sagt er weiter, und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Also, wenn wir in den Himmel gehen, ob das jetzt in den weitesten Sternen sind oder vielleicht am tiefsten Meer, ja. Wir wissen, das tiefste, glaube ich, 11.000 Kilometer, ja. Die Tiefe, wenn wir auch da unten sind, ist Gott auch da, er ist gegenwärtig, er hört uns auch da unten. Für ihn ist keine Grenzen, keine Barrieren, wie es für den Menschen vielleicht ist. Gott sieht uns in einem ganz anderen Dimension. Er sagt, führe ich gen Himmel, so bist du da. Ja? Betete ich mich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel des Morgenrötes und bleibe am äußersten Meer, so bist du auch da. Am äußersten Meer ist es aufgesagt, ja, in der Tiefe des Meeres, also auch in der Weite entfernt. Ja, wir wissen, ein Ozean, wie groß, und für uns persönlich ist er groß, für Gott ist es nicht, keine Größe. Ja, es ist eine Kleinigkeit, und wir wissen, die Geschichte von Jona kennen auch die Kinder. Jona wollte von Gott fliehen. Wohin? Ja? Zum Schluss hat er gesagt, werft mich einfach über Bord, dann ist ja sowieso alles vorbei. So dachte Jona. Töricht. Er dachte menschlich. Aber dort hat Gott ihn auch gefunden. Gott schickte einen Fisch, der ihn verschlungen hat. Und Gott befahl auch diesem Fisch, er soll ihn herausspucken. Liebe Geschwister, können wir das begreifen? Nein. Aber diese Macht und Kraft Gottes, sie ist da. Sie ist gegenwärtig. Das müssen wir einfach auch glauben. Und Gott sei Dank, dass wir das glauben dürfen, dass Gott es auch uns, den geringen Kindern Gottes, auch offenbart hat und gezeigt hat, diese Allmacht und diese Schönheit Gottes, der auch unser Herz verändern kann. Er möchte in unserem Herzen wohnen, er möchte uns lenken und leiten und führen. Ja, und er sagt, so würde ich mich doch, im 10. Vers, so würde ich mich doch deine Hand daselbst führen und deine Rechte mich halten. voll und ganz die Entscheidung, was David getroffen hat, auch nach dem, was auch geschehen ist. Er sagt, trotzdem führst du mich, auch in der Tiefe des Meeres, egal wo ich nicht bin. Spreche ich, Finsternis möge mich decken, so muss die Nacht auch Licht um mich sein. Wenn sich auch manche Kinder denken, ja, Erwachsene vielleicht nicht so, ja, ich verberge mich irgendwo im Keller, sieht mich keiner, kann ich was tun, oder wenn mich keiner sieht, ja, das prägen wir ja unseren Kindern ein oft, aber selbst auch wir Erwachsene denken vielleicht im Herzen, ja, irgendwelche Gedanken steigen auf und wir fangen diese Gedanken an, in unserem Herzen zu entwickeln und verfangen uns in diesen Gedanken. Liebe Geschwister, hier möchte Gott uns auch wachrütteln. Er möchte uns offenbaren und zeigen, ich bin da. Ich weiß dein Herz, ich kenne dich in- und auswendig. Und zum Schluss möchte ich auch, was auch so mir am Herzen lag, dass wir, warum habe ich gerade auch dieses Thema gewählt, dass wir einfach auch persönlich, für mich war das auch zum Segen, dass man so wieder erwacht in diese Gegenwart, trete in diese Gegenwart Gottes. Hoffe, vertraue auf ihn. Lass dein Vertrauen nicht wegschmeißen. Es hat einen großen Lohn. Diese Kämpfe, was wir haben, diese zeitliche, wir sehen, wie ein Tag den anderen so ablöst und wir immer älter werden und kommen zu diesem Ziel, wo wir auch mal diese Erde verlassen müssen. Liebe Geschwister, geht gar nichts daran vorbei. Wir müssen sie verlassen. Auch mit allem, was wir vielleicht geschaffen haben und alle unser Hab und Gut wird hier bleiben. Wir werden nichts mitnehmen, null. Und da vor diesem lebendigen Gott zu stehen und sagen, ja Herr, ich habe alles gemacht, was du von mir gefordert hast. Ja, ich kann es zwar sagen, aber wenn es nicht von meinem Herzen so auch aufrichtig war, wird Gott uns nicht annehmen. Wird Gott sagen hier auch, schaut mal, was die Offenbarung sagt, Offenbarung 20 vom 12. Vers. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken, liebe Geschwister. Jedes Leben ist ganz genau notiert bei Gott. Man sagt, naja, Milliarden von Leuten, wie kann Gott das? Liebe Geschwister, der Mensch erfindet eine Maschine, einen Computer, der so viel Daten verarbeiten kann, und jetzt heutzutage sehen wir KI, ja, dieser Roboter, der so viel machen kann, für unser Gehirn fast unbegreiflich. Wenn der Mensch sowas erdenken konnte, was ist Gott? Gott ist über diesem, was der Mensch erdacht hat. Der Mensch denkt, er hat was erdacht, aber der hat was ganz Winziges erdacht. Gott weiß und jedem Menschen Herz und jedes Gedanke wird aufnotiert. Und wir stehen dann vor dem lebendigen Gott und er wird dich fragen, was hast denn du getan? Er weiß ja auch. Ich kann vielleicht sagen, ja, ich werde ihm das und das sagen, ich werde mich so und so verantworten, nichts da. Wir werden uns nicht verantworten können. Gott wird sagen, nach deinem Munde oder nach deinem Herzen wirst du gerichtet. Ich habe dir das Wort gegeben, du hast das Wort gelesen, verstanden, hast es angenommen, ist gut, hast es gehabt, dann wirst du auch nicht gerichtet, ja, dann wirst du gleich auf die rechte Seite geschoben, du musst ja nicht gerichtet werden, gerichtet wird nur der, der das Wort nicht erfüllt hat. Und er sagt, und das Meer gab die Toten, die daran waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der andere Tod, liebe Geschwister. Gerade dieser Tod, was auch Gott bereitet hat, den Engel, ja, dem Teufel und seinen Mitengel, sage ich mal so, und auch die ihm gedient haben, die werden in diesen Tod hineingeworfen. Und darum sagt auch hier David in den letzten und sagt, darum, wer seine Stimme hört, der verstocke sein Herz nicht vor Gott. Verstocke nicht. Das ist für uns eine Mahnung, einfach, dass wir aufwachen, dass wir noch mehr Mut kriegen, feurig für den Heiland zu stehen, zu kämpfen und nicht lass werden, nicht müde werden, auch seinen Namen zu loben und zu danken für alles, was er an uns tut. Das erhebt unser Herz unserem Heiland gegenüber. Ja? Und wir kriegen diese Freudigkeit im Herzen, auch ihm wirklich von Herzen dienen und treu zu bleiben, dass wir alle möchten, dass keiner möchte dahinter bleiben. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Er möchte, dass kein Mensch verloren geht. Er möchte jedem Menschen helfen, hier schon auf dieser Erde und auch dort, wenn wir mal in der Ewigkeit sind. Gott möchte uns alle dabei helfen und segnen. Amen.